Wir schließen heute die Predigtreihe über den ersten Petrusbrief ab und nehmen dafür die letzten drei Verse des Briefes. 1. Petrus Kapitel 5, die Verse 11, 12 und 13. Ich lese mal aus der NGÜ. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Mit der Hilfe von Silvanus, den ich als treuen Bruder schätze, habe ich euch diesen kurzen Brief geschrieben. Ich wollte euch Mut machen und euch bezeugen, dass gerade in dem, was ihr durchmacht, die wahre Gnade Gottes am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest. Die Gemeinde hier in Babylon, die wie ihr von Gott erwählt ist, lässt euch grüßen. Ebenso grüßt euch mein Sohn Markus. Und der letzte Vers noch. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr einander liebt. Friede sei mit euch allen, die ihr zu Christus gehört. Ein Satz fällt hier markant ins Auge. Und das ist der aus Vers 12. Die zweite Hälfte. Ich habe euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen oder um euch Mut zu machen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Oder die andere Übersetzung sagt, dass in dem, was ihr gerade durchmacht, die wahre Gnade Gottes am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest. Ich habe die Predigt überschrieben mit einer Frage. Was ist die wahre Gnade, in der ihr steht? Gnade verstehen Menschen leider sehr unterschiedlich. Manche denken, Gnade kann man verdienen. Gnade kann man sich erkaufen. Gnade hat niemand verdient. Gnade ist es, wenn ich das Gegenteil von dem bekomme, was ich verdient habe. Ich habe Strafe verdient dafür, dass ich gegen Gott gesonnen war. Ich habe das ewige Urteil, den ewigen Tod verdient, die ewige Trennung von Gott, weil ich nicht für Gott gelebt habe. Und da reicht auch schon die kleinste Sünde. Da muss nichts Großes passiert sein im Leben. Da reicht es, ein einziges Mal sich selbst vor Gott gestellt zu haben. Sich selbst mehr geliebt haben als Gott. Das reicht. Weil das tut Gottes Ehre schon Abbruch und das nennt Gott Sünde. Und dafür habe ich, für meine ganze Gesinnung, die so gestaltet ist, habe ich den ewigen Tod verdient. Und Gnade ist es, dass Gott mir diesen ewigen Tod nicht gibt, sondern mir ewiges Leben gibt, indem er das, was ich verdient habe, seinem Sohn auferlegt und mir dafür Freiheit schenkt. Er tauscht die Gerechtigkeit seines Sohnes gegen mein Urteil, gegen meine Schuld. Sein Sohn wurde verurteilt um meinetwillen. Und sei ehrlich, um deinetwillen auch. Und du und ich, wir haben die Gerechtigkeit von Jesus Christus bekommen. Unverdient. Das ist Gnade. Das ist die Gnade, in der wir stehen. Lasst uns einmal genauer da nochmal draufschauen, was diese Gnade ist. Der erste Petrusbrief hat es uns eigentlich schon sehr ausführlich beantwortet. Und ich gehe mit euch einmal ganz kurz, überfliege diesen Brief, um diesen Aspekt noch einmal aufzugreifen. Was ist die Gnade, in der wir stehen? Was öffnet uns Petrus hier in seinem Brief? Er beginnt in den ersten Versen damit, uns klarzumachen, dass es die Gnade Gottes war, die uns überhaupt so weit gebracht hat, dass wir gerettet werden können und dass wir gerettet werden. Dein Heil basiert auf einem ganz festen Grund, den festesten Grund, den es jemals in der Ewigkeit geben wird, nämlich auf Gott selbst, auf Gottes Ratschluss. Nach seinem Willen, sagt Jakobus in Kapitel 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Die Gnade, die in der wir stehen, die ist dafür verantwortlich, dass wir überhaupt zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Das war nicht mein Verdienst, das war nicht dein Verdienst. Das war auch nicht initial deine Idee, dich an Gott zu wenden und dann hat Gott dir seine Gnade geschenkt. Sondern dass du dich an Gott wenden konntest, das ist schon Gnade. Durch das Wirken des Heiligen Geistes wurden dir die Augen geöffnet für das Heil Gottes. Dir wurden die Augen geöffnet, Gott zu erkennen und im Glauben festzuhalten. In Epheser 1, in den Versen 4 bis 6, da lesen wir, denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt oder Grundlegung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Also die Gotteserwählung ist in sich selbst begründet. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, also bevor überhaupt irgendein Mensch existierte, nach dem Wohlgefallen seines Willens, damit du zu einem Sohn, zu einer Tochter Gottes wirst. Damit du zu den in Jesus Christus zu den Kindern Gottes zählen darfst. Das ist eine unverdiente Gnade, ein unverdientes Geschenk von Gott. Und diese Gnade, sie ist dir aus freiem Willen des Vaters gegeben worden, verdient oder erarbeitet, hast du es nicht. Und du hast sie auch heute nicht verdient. Und du wirst sie auch morgen nicht verdienen. Es ist immer die Gnade Gottes, dass wir jetzt und hier geistlich leben dürfen. Und es ist auch die Gnade Gottes, dass du morgen geistlich leben darfst. Und es wird die Gnade Gottes sein, dass du eines Tages den Lauf vollenden kannst, den Glauben gehalten haben wirst und in die ewige Herrlichkeit mit Gott gehen wirst. Auch das ist Gnade. Das wird niemals dein Verdienst sein. Das wird auch nicht mein Verdienst sein. Wir können uns das nicht leisten. Wir können das nicht liefern. Das ist Gnade Gottes. Unverdiente Gnade Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes. Und das wird sich nie in deinem Leben ändern. Egal wie Gott ergeben oder ich bezogen du lebst. Dein Verdienst oder Nichtverdienst bestimmt nicht Gottes Gnade. Sie ist unabhängig, souverän. Es ist Gottes Geschenk. Und durch diese Gnade bist du wiedergeboren worden, zu einer lebendigen Hoffnung. Zu einer Hoffnung, die lebt, die unerschütterlich ist, die nie zu Schanden wird. Das ist nicht einfach mal eine gute Idee, die du hattest, als du dich bekehrt hast und die irgendwann wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist, weil das Leben ist doch schrecklicher als gedacht und das war doch alles nicht so einfach wie angenommen und ich konnte damals nicht alles überblicken und jetzt zeigt sich das doch wieder alles anders. Nee. Diese Hoffnung, die Gott dir geschenkt hat durch die Wiedergeburt, das ist eine lebende, lebendige Hoffnung, eine unerschütterliche Hoffnung. Und das ist deshalb so, weil du das ewige Leben von dem lebendigen Gott selbst bekommen hast. Weil du von dem Schöpfer höchstpersönlich nicht nur das leibliche, irdische, biologische Leben bekommen hast, sondern auch das geistliche, ewige Leben. Er selbst, der Schöpfer, sorgt dafür, dass das für dich aufbewahrte Erbe bewahrt wird und du für das Erbe bewahrt wirst. Mit anderen Worten, dass du es auch antreten kannst und antreten wirst. Das sagt uns Petrus hier zur Ermutigung Wenn das mal schwierige Situationen gibt, so wie damals bei den Briefempfängern, denen es gerade nicht sehr einfach war im Leben, sie waren unter großer Bedrängnis, sie sollten das im Bewusstsein behalten. Gott bewahrt. Er selbst hat die Gnade gegeben und er wird sie auch weitergeben. Und nur er, weil verdient haben wir es nicht. Gott selbst sorgt dafür, dass die Hoffnung lebendig bleibt in deinem Leben. Kannst du dich erinnern? Es gab Zeiten in deinem Leben. Da warst du mutlos, da warst du traurig, da warst du bedrückt. Da hast du vielleicht gezweifelt. Wer hat dich aufgerichtet? Wer hat dir wieder lebendige Hoffnung gegeben? Wer hat dir wieder Mut und Kraft gegeben? Wir können einander versuchen, Trost zuzusprechen und die viel gesagten Worte aussprechen, es wird alles wieder gut. Aber glaub mir, diese Worte sind wie Schall und Rauch. Der Einzige, der wirklich aufrichten kann, das ist der, der das Leben in der Hand hält. Und wenn du zurückblickst auf deine trüben Stunden und das anschließende Aufrichten, wirst du wahrscheinlich, wenn du ehrlich bist, zugeben müssen, es war Gott, der dich aufgerichtet hat. Und der dir diese lebendige Hoffnung wiedergibt, einmal auf ewig mit ihm vereint zu sein. Petrus bringt das hier klar auf den Punkt in seinem Brief, ist gerade in Kapitel 1, dass Gott selbst ist, der dafür sorgt, dass dein Glaube befestigt wird, dass dein Glaube bewährt wird, dass er stark wird. Es ist die erlösende Gnade, die alles in dir bewirkt. Alles, was das Heil ausmacht, bewirkt die Gnade in dir. Schaut mal, Vers 21. Durch ihn glauben wir an Gott. Vers 22. Deine Seele ist gereinigt durch den Geist. Vers 23. Du bist wiedergeboren worden durch das lebendige Wort Gottes. Da kommst niemals du selbst vor. Es ist immer Gott in seiner Gnade, der das in dir bewirkt. Glauben kannst du nur durch ihn. In Römer 11, Vers 33 bis 36, da sagt Paulus, O welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Jetzt kommt die Begründung. Die müssen wir uns tief einprägen. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Das ist wichtig, dass wir uns das einprägen, dass wenn Krisen, persönliche Krisenzeiten kommen, dass wir daran festhalten, dass es unser fester Anker ist, dass wir bei dieser lebendigen Hoffnung bleiben, dass wir nicht Gefahr laufen zu denken, ach ja, ich dachte, es wäre alles gut mit Gott und jetzt haben wir Krieg. Es gibt nichts, was Gott nicht im Griff hätte. Alles von ihm, durch ihn, für ihn. Gott hat überall seine Finger im Spiel und führt das immer so, dass seine Kinder aufgebaut werden, dass sie erbaut werden, dass sie zugerüstet werden für die ewige Herrlichkeit und dass ihm alle Ehre ist in Ewigkeit. Und Paulus sagt auf diesen Satz nur ein Wort. Amen. Und dieses Wort wünsche ich in deinem Leben. Ja, so soll es sein. So muss es sein. So ist es. Oder ein Kapitel später sagt Paulus in Römer 12 in den ersten zwei Versen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, also angesichts dieser Gnade, die wir geschenkt bekommen haben, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir müssen immer an Gott andocken. Ohne Gott wissen wir nicht, wo es lang geht. Ohne Gott können wir nur herumstochern und probieren und immer wieder Fehler haben und immer wieder fallen. Man könnte es fast so vergleichen mit der Suche einer Stecknadel im Heuhaufen. So sind wir auf der Suche nach dem Glück des Lebens ohne Gott. Deswegen, wir müssen uns an Gott festhalten, unser Wesen von ihm verwandeln lassen, unsere Denkweise erneuern lassen. Denn wir bekommen das Leben von ihm. Wir glauben durch ihn, an ihn. Und unser Glaube und unsere Hoffnung muss auf Gott gerichtet sein. Und deshalb, unsere Seelen sind durch seinen Geist gereinigt. Durch ihn sind wir gehorsam gegenüber der Wahrheit. Ohne ihn könnten wir das gar nicht. Sag mal einem Menschen ohne Gott, er soll Gott gehorsam sein. Er kann es nicht und er will es auch nicht. Und bevor Gott dein Leben umgekrempelt hat, wolltest du es auch nicht. Und wenn du es ein bisschen wolltest, dann konntest du es nicht. Also es klappte nie. Es geht nur dadurch, dass er uns seine Gnade schenkt. Dass er uns reinigt zum Gehorsam gegen die Wahrheit. Dass er uns zu ungeheuchelter Bruderliebe bringt. Dass wir uns unter die Wahrheit demütigen, unterordnen unter die Wahrheit. Dass wir dranbleiben, dass wir aushalten, ausharren bis ans Ende, bedingungslos bis zum Ende einander lieben, Gott lieben, unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Unseren Nächsten lieben, weil Christus ihn geliebt hat. Das geht nicht, ohne dass Gott uns dazu die Gnade schenkt. Wir leben durch ihn, von ihm und zu ihm. Wir sind wiedergeboren worden durch das lebendige Wort Gottes. Durch das Wort, das ewig lebend ist. Dieses Wort, es hört nie auf. Es ist unvergänglich. Es bleibt. Es bleibt für immer. Es wird nie ein Buchstabe, nie ein i-Tüpfelchen von diesem Wort vergehen. Wir können uns darauf verlassen. Alles andere ist beweglich. Menschenmeinungen können sich ändern. Gesetze können sich ändern, Herrscher können sich ändern, politische Systeme können sich ändern, Mitmenschen können sich ändern, Freundschaften können sich ändern, selbst in einer Familie können sich die Beziehungen ändern. Aber das, was zuverlässig, was fest ist, das ist Gott mit seinem Wort. Und daran halten wir fest. Und dass wir uns daran festhalten, das ist seine Gnade. Das hat uns Gott geöffnet. Das hat uns nicht irgendein kluger Redner, irgendein toller Gedanke, nicht irgendeine wissenschaftliche Erforschung gebracht, sondern das hat uns Gott durch seinen Geist eröffnet. Und das ist das Evangelium, sagt Petrus, das wir euch verkündet haben. Dass unsere Errettung eine Gnadenwahl Gottes ist, dass die Erwählung ein ausschließlicher Gedanke Gottes ist, dass Gottes Erwählung in sich selbst begründet ist, um seinetwillen und nicht um unseretwillen. Dass wir erwählt sind in der Heiligung des Geistes und nicht in unserer eigenen Heiligung. Dass wir erwählt sind zum Gehorsam, zur Unterordnung, zu Demut und nicht um uns groß rauszutun, sondern um Gott die Ehre zu bringen. Es ist das Evangelium, das Petrus verkündet hat, dass wir wiedergeboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung, bei der das Erbe absolut sicher im Himmel aufbewahrt wird, unbefleckt, unvergänglich, unverwelklich. Und wir als Erben auch mit bewahrt werden. Gottes Kraft wirkt in uns den Glauben und prüft ihn auch immer wieder. Und dass Gott seinen Vorsatz wahr macht, dass er seine Erlösung an uns vollkommen macht, dass er uns erzieht in seiner Heiligkeit, dass er uns in die Zucht nimmt, in die Unterweisung nimmt, dass er bewirkt, dass unser Glaube nicht aufhört, dass er uns reinigt durch seinen Geist. So, diese wahre Gnade, in der wir stehen, ist eine wirksame Gnade. Es ist nicht einfach irgendein tolles Wort aus irgendeinem Dogma, sondern es ist etwas, womit Gott Tag für Tag an uns arbeitet. Gott wirkt in seiner Gnade an uns. Und wisst ihr, was Gott in besonderem Maße durch seine Gnade an uns bewirkt? Das ist die völlige Hingabe an Gott. Dass wir nicht einfach Fans sind von Jesus. Dass wir nicht einfach irgendwelche Besucher sind, die es sich gut gehen lassen mit den Gläubigen. Das Wort Gottes einfach mal so für eine tolle Lektüre halten. Nein, Gottes Gnade wirkt an uns so lange und so intensiv, bis wir uns ganz ihm hingeben. Bis wir bereit sind, uns ganz und gar unter Gott zu stellen. Praktisch. Echt. Authentisch. Mal angenommen, wir unterhalten uns unter vier Augen und ihr erzählt mir, wie es euch geht. Ich garantiere euch, wenn ihr wollt, könnt ihr mich alle an der Nase herumführen. Ich werde auf jeden einzelnen von euch reinfallen. Ich werde nicht rauskriegen, wenn jemand flunkert, wenn mir jemand irgendwie etwas vormacht, dass er besonders geistlich gewachsen wäre. Ich fall drauf rein. Aber Gott können wir nichts vormachen. Gar nichts. Und das ist das Gute. Gott in seiner Gnade stellt uns offen, blank und bloß dar vor seinem Wort. Und wir müssen vor Gott Rechenschaft abgeben. Und wir stehen vor Gott. Wir stehen nicht vor Menschen, sondern wir stehen vor Gott. Und in seiner Gnade, er müsste das nicht machen. Uns erziehen und uns immer wieder bloßstellen, unsere Fehler und Schwachheiten offenbaren. Das müsste er nicht machen. Er könnte ja einfach sagen, Herr, sieh zu, wie du klarkommst. Hab meinen Sohn geschickt, der ist gestorben für dich und jetzt guck, dass du irgendwie in den Himmel kommst. Könnte er ja machen. Mit einem klaren Ergebnis. Keiner von uns würde ankommen. Ja, alle würden wir irgendwann abweichen, von der Spur kommen. Keiner von uns würde auch nur einen einzigen Tag überleben ohne Gottes Gnade. Gott müsste das nicht machen, aber er macht es. Seine Gnade wirkt Tag für Tag an uns. Und manchmal ist es eben nicht gerade einfach für uns, weil Gott immer da anpackt, wo es wehtut. Da, wo wir empfindlich sind. Da, wo halt wirklich die Probleme sind. Da packt Gott an. Das tut er in seiner Gnade. Gott wirkt an dir und an mir, damit wir die Herrlichkeit Gottes mehr und mehr erkennen. Und damit es uns ein Anliegen wird, treue Zeugen von ihm zu sein. Petrus sagt, dass dieses Zeugen von der Ehre Gottes sich in alle Lebensbereiche auswirken muss und wird. Gott wird an uns erziehen oder uns erziehen, damit wir ihn treu bezeugen, mit einem gottverehrenden Leben in unserer gesamten Umwelt, Nachbarschaft, Arbeitskollegen, wo auch immer wir sind, beim Einkaufen, beim Spazierengehen, Fahrradfahren, Bergsteigen, völlig egal, überall. Er wird aber auch an uns arbeiten, dass wir Gottes Ehre im Blick behalten, wenn wir uns der staatlichen Gesetzgebung unterordnen, dass wir Gott gehorsam sind, auch dann, wenn wir am Arbeitsplatz sind, dass wir seine Ehre im Auge behalten, wenn wir als Familienmitglieder miteinander leben und umgehen. Ja, insbesondere erwähnt er hier, dass Gott möchte, dass Gott daran arbeitet, dass du als Ehefrau mit einem Gottvertrauen in der Unterordnung gegenüber deinem Ehemann lebst. Und zwar so, dass du Gottes Gemeinde widerspiegelst, die ja ein geheiligtes Leben im Vertrauen auf Christus hat. Und du als Ehemann mit einer derart intensiven Liebe und Fürsorge für deine für deine Ehefrau und für deine Familie da bist, dass du Christus widerspiegelst. Christus, der sich sogar bis in den Tod für seine Gemeinde hingegeben hat, um sie mit Gott zu versöhnen und sie wohlbehalten in die ewige Herrlichkeit zu bringen. Petrus sagt, die Gnade Gottes wird an uns wirken. Es soll praktisch werden. Besonders dann, wenn wir als Christen miteinander Kontakt haben. Dass wir als Gläubige, als Kinder Gottes sich gegenseitig in brüderlicher Liebe Gutes tun und uns gegenseitig mit den von Gott empfangenen Gnadengaben dienen. Das wird die Gnade Gottes bewirken. Und sie tut es. Wir können das beobachten. Wir können das aneinander beobachten, wie Gott uns gegenseitig, wie Gott uns verändert. Wahrscheinlich kann jeder von euch, der schon länger als 12 Monate hier dabei ist, sagen, dass Gott den einen oder anderen verändert hat. Irgendwas wirst du sicherlich bemerkt haben, was Gott an deinem Nächsten schon getan hat. Gottlob. Ich wünsche mir, dass man das auch an mir merkt, dass Gott wirkt. Und dass das bei jedem zu sehen ist. Gott tut das Werk. Er baut seine Gemeinde, er baut sein Reich. Und dann hat die Gnade Gottes noch etwas weiteres. Gott sorgt nämlich dafür, dass wir das Ziel auch wirklich gewiss erreichen. Und dafür setzt er keinen Automatismus ein. Dass er uns wie so einem Kaiser die Wege öffnet, alle stehen Spalier, alles ist tipptopp parat, keine Gefahr, alles ist bewacht, du musst nur noch den roten, ausgerollten roten Teppich gehen bis in das ewige Himmelreich. So ist das nicht. Sondern Gott möchte, dass wir innerlich zubereitet sind, diesen Weg zu gehen. Dass unser Glaube die Eingangsvoraussetzung in den Himmel ist. Gott bewirkt uns den Glauben, Gott stärkt den Glauben und Gott erprobt den Glauben. Er setzt immer wieder Meilensteine, an denen er uns prüft. Ihr habt schon die ganze Zeit hier ein wunderschönes Bild vor Augen. Jetzt möchte ich endlich mal darauf zu sprechen kommen. Ihr habt schon die ganze Zeit wahrscheinlich gerätselt, was das hier soll, ne? Man sieht hier eine schöne Schlossallee, die zu einem schönen Gebäude führt. Wisst ihr, was mich fasziniert an dieser Schlossallee? Das sind die Lampen. Die Lampen, die diesen Weg schön hell erleuchten, die zeigen, wo der Weg lang geht. Die zeigen, dass es nicht rechts und links um die Bäume herum geht, sondern schön gerade hier lang. Zu dieser Weg, zu diesem schönen Schloss, möchte ich mal bildlich vergleichen mit unserem Weg zur ewigen Herrlichkeit, in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und Gott möchte, dass wir auf diesem Weg dahin unterwegs sind und auf diesem Weg dahin nicht einfach nur ich und selbstsüchtig dahin unterwegs sind, sondern dass wir möglichst viele Menschen aus unserem Umfeld auch den Weg dahin weisen. Und deshalb sehe ich, wenn ich diese Lampen so sehe, sehe ich jeden Einzelnen von uns dort stehen und leuchten. Und diese Lampen sind hier von demjenigen, der diese Allee geplant hat, nicht willkürlich hingesetzt. Also man kann mit ein bisschen räumlichem Denkvermögen erkennen, dass sie ziemlich gerade aufgestellt sind, diese Lampen. Und wahrscheinlich auch mit einem guten, einheitlichen Abstand, symmetrisch wahrscheinlich sogar. Also geplant. So plant Gott dich als Licht an eine bestimmte Stelle und mich als Licht an eine bestimmte Stelle. Er hat uns als Leuchten eingesetzt, als Lichter in dieser Welt. Und damit wir auch wirklich leuchten, damit diese Lampen wirklich leuchten, hier auf diesem Bild, wie zu sehen ist, werden diese Lampen nicht einfach irgendwo eingesammelt und dann hingesetzt, sondern sie werden sorgfältig hergestellt. Sie werden sorgfältig einer Qualitätsprüfung unterzogen. Und zu 100%, wenn es zu einem Schloss geht, werden diese Lampen vorher getestet. Das ist das, was die Gnade Gottes mit meinem und deinem Glauben macht. Wir werden sorgfältig zubereitet für den Dienst. Wir werden sorgfältig geprüft und hergestellt und getestet. Das ist das, was wir oft nicht so gerne haben wollen. Jetzt hat Gott mir das doch schon beigebracht, jetzt kann ich das doch einfach machen. Nein, Gott möchte, dass ich das Gelernte auch in einer Probe aufs Exempel beweise. Ich soll zeigen, dass ich das gelernt habe, dass ich Gott vertraue. Dann prüft Gott meinen Glauben. Dann prüft Gott deinen Glauben. Und unter anderem prüft er deinen Glauben, indem du leiden musst, weil du Gutes tust. Weil du das tust, was Gott will, musst du leiden. Du würdest erwarten, nee, dann müsste ich ja eigentlich erst recht Belohnung bekommen. Anerkennung, Würde. Nein. Gott prüft dich, indem er dir Leid schickt. Gott möchte überprüfen, dass du den Willen Gottes nicht nur kennst und bekennst, sondern auch tust, praktisch umsetzt. Besonders in stressigen, in anstrengenden, angespannten, leidvollen Situationen. Und dann prüft Gott noch weiter. Er prüft deinen Glauben, dass du ihn behältst und umsetzt, praktisch in die Tat umsetzt, indem du dich weigerst, Böses zu tun. Viele Menschen um dich herum werden dich reizen, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Also mit der Lampe zum Beispiel in eine falsche Richtung zu leuchten. Und dann musst du Nein sagen. Und Nein tun. Also nicht tun. Das kostet manchmal viel Leid. Vor allem inneres Leid. Weil dieses Nein sagen ist am meisten gegen unser Ich gerichtet. Gegen deinen persönlichen Willen musst du am meisten ankämpfen. Gegen das persönliche Ich musst du am meisten Nein sagen. Viel mehr als zu vielen anderen Menschen. Das kostet Kraft. Das ist ein Kampf. Ein innerer Kampf. Und da prüft Gott dich, ob du bereit bist, loszulassen, deine eigenen Lebensentwürfe loszulassen, die Menschenfurcht loszulassen. Und hier lernst du Gott konsequent nachzufolgen. Ja, so dass du ganz souverän auf die Anerkennung deiner Umwelt verzichten kannst. Ja, wir verzichten auf Anerkennung, aber meistens geknirscht oder zerknirscht. Also nicht freiwillig. Wir finden das schon ziemlich fies, wenn andere Leute uns diskriminieren, mobben, außen vor lassen. Mögen wir nicht so gern. Aber das, diesen Verzicht auf Anerkennung ganz souverän zu machen, das möchte Gott uns beibringen. Das möchte Gott dir beibringen und mir beibringen. So dass es uns immer weniger ausmacht, für Christus wie ein bunter Hund in unserer Umgebung zu sein. In Kapitel 4, Vers 19, da heißt es, darum sollen die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Das tun, was gut und richtig ist. Also Gott deckt in seiner Gnade deine Schwachheiten auf, deine Schwachstellen. Und er hilft dir durch sein Wort, indem du immer wieder auf ihn neu ausgerichtet wirst, das zu tun, was richtig ist. Dass du dich nicht abbringen lässt von Gottes Wort. Er hilft dir durch sein Wort, deine Denkweise und dein Gewissen neu auf ihn auszurichten. Er gibt dir quasi beim Bibellesen ein Update auf deine Gewissenskonfiguration. Das Ziel dieser Erprobung ist, dass du lernen wirst, dich in ernsthafter Demut an Gott hinzugeben. Du wirst bereit, um diese reine Demut zu kämpfen. Zu kämpfen gegen dein Ich, zu kämpfen gegen deine innere Lust und dich hinzugeben für Gott, indem du dich selbst verleugnest, dein Kreuz auf dich nimmst täglich und Gottes Führung folgst. Ich möchte abschließen mit dem 13. Vers aus dem 1. Kapitel. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Worauf setzt du deine Hoffnung? Was erwartest du vom Leben? Erwarte Gnade von Gott. Hoffe auf seine Gnade. Hoffe auf seine Führung. Im irdischen als auch im geistlichen Leben. In allem. Und dieses Hoffen auf die Gnade, das bekommst du, indem du Jesus Christus immer mehr erkennst. Indem dir Jesus Christus immer mehr offenbar wird. Und wo kannst du seine Offenbarung finden? In der ganzen Bibel. Da offenbart sich Jesus dir. Da offenbart sich Gott dir. Gott, der Schöpfer. Da offenbart er dir seine Gnade. Und je mehr du ihn erkennen wirst, desto mehr wirst du darauf hoffen. Und desto mehr wirst du stark sein. Desto mehr wird dein Glaube gestärkt werden. Und du wirst auch in schwierigen, stürmischen Zeiten ganz souverän zu deinem Gott stehen können. Und das ist das, was Petrus diesen Geschwistern hier mitgeben wollte in seinem Brief. Das habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermutigen, um euch zu unterweisen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist. Bei all dem, was ihr jetzt durchmachen müsst, ist Gottes Gnade am Werk. Die letzten 40 Jahre, die letzten 30 Jahre, 20 Jahre, 2 Jahre, auch die letzten 100 Jahre, aber so lange hat von uns hier keiner gelebt, war es die Gnade Gottes, die am Werk war. Auch die letzten 5 Tage und auch die letzten 5 Minuten. Diese Gnade Gottes ist es, die Güte Gottes ist es, dass wir nicht gar aus sind, sondern dass wir hier leben, dass wir hier stehen können und auf ihn wollen wir unser Vertrauen setzen. Ihm wollen wir weiter folgen, wollen Lichter werden für andere Menschen, die diese Hoffnung nicht haben. Es gibt heute so viel Verwirrung in der Welt und es gibt so wenig klares Zeugnis. Werde du zu einem klaren Zeugen der Ehre Gottes. Möge Gott dich dabei segnen in seiner Gnade. Amen.